ARD.
Hallo, ich bin Beate Rüsop und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, dem Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Das israelische Militär hat bei einem Angriff der israelischen Luftwaffe im Gazastreifen einen hochrangigen Hamas-Anführer getötet. US-Verteidigungsminister Austin hat erneut eine Verbesserung der humanitären Lage im Gazastreifen gefordert und die russische Armee setzt die ukrainischen Verteidiger an der Front im Osten des Landes weiter unter Druck. Das sind unsere Themen heute am Mittwoch, dem 27. März um 7 Uhr. Die israelische Armee hat den Tod eines hochrangigen Anführers der Hamas bestätigt. Marwan Issa ist bei einem Angriff der israelischen Luftwaffe im Gazastreifen vor 2 Wochen getötet worden. Laut Armeesprecher Hagari bestätigten das alle überprüften Geheimdienstinformationen. Es handele sich um den höchstrangigen Hamas-Vertreter, der seit dem Beginn des Krieges zwischen Israel und der Hamas getötet wurde. Der Angriff sei auf Grundlage von Informationen des israelischen Inlandgeheimdienstes Shin Bet erfolgt. US-Verteidigungsminister Austin hat bei einem Treffen mit seinem israelischen Kollegen Gallant erneut eine Verbesserung der humanitären Lage im Gazastreifen gefordert. Die Zahl der zivilen Opfer sei viel zu hoch und die Hilfe für die Menschen viel zu gering, sagte Austin in Washington. Nach dem Treffen teilte das Pentagon mit, Austin habe Gallant aufgefordert, mehr Zugangsmöglichkeiten für Hilfslieferungen in den Gazastreifen zu schaffen. Ähnliches hatte Außenministerin Baerbock gestern gesagt. Angesichts der Lage in Gaza und Israel stellt sich die Frage, ist es noch realistisch, an der Forderung nach einer Zwei-Staaten-Lösung grundsätzlich festzuhalten? Die Nahost-Expertin der Heinrich-Böll-Stiftung Bente Scheller findet es verständlich, dass Deutschland und Europa daran festhalten. Es sei eine Frage von Gerechtigkeit und einer souveränen Zukunft beider Bevölkerungen, sagte Scheller im SWR-Tagesgespräch. Sie wisse nicht, wie eine gerechte Lösung sonst aussehen solle. Das Gespräch mit ihr führte Gerhard Leitner vom SWR.
Frau Scheller, Israels Ministerpräsident Netanyahu hat wegen der Resolution die Reise einer Delegation in die USA abgesagt. Kann er sich leisten, seinen Kurs auch ohne den Rückhalt aus den Vereinigten Staaten fortzusetzen?
Nun, die Enthaltung der Vereinigten Staaten ist ja noch nicht das Entziehen jeglicher Sympathie und Unterstützung. Ich denke, bis dahin ist es noch ein weiter Weg und deswegen kann Netanyahu sich im Moment durchaus leisten, das als Geste und als Symbol zu machen.
Steht er nicht zunehmend alleine da?
Das Gefühl hat Netanyahu sicherlich und ich denke, das Gefühl haben auch viele Menschen in Israel. Aber ich denke, politisch ist es einfach auch eine Gratwanderung. Wie weit ist man bereit? Das Selbstverteidigungsrecht Israels steht natürlich nicht in Frage. Aber die Art der Kriegsführung in Gaza ist ja sehr umstritten, weil wir in den letzten Wochen gesehen haben, dass es doch sehr viele zivile Opfer gegeben hat.
Man hat fast ein bisschen das Gefühl als Beobachter, dass er keinen Weg mehr zurück hat.
Das ist es ja auch, was wir vermissen, eine politische Perspektive. Das einzige Ziel, was ja formuliert worden ist, ist die Zerschlagung der Hamas. Und das ist natürlich schwierig zu definieren, wann ist das erreicht. Aber es ist ja auch nicht klar, mit welcher Perspektive es dann weitergehen soll. Da stehen verschiedene Szenarien im Raum und gefürchtet wird natürlich, dass es zu einer Wiederbesetzung des Gazastreifens kommt oder auch zu einer Verkleinerung des Territoriums. Aber klar ist nicht, was soll denn politisch hier passieren?
Was verändert denn die Resolution des Sicherheitsrats nun mit Blick auf den Krieg im Gaza? Ein wirkliches Druckmittel für einen Waffenstillstand oder eine Waffenruhe scheinen die Vereinten Nationen ja nicht zu haben.
Zunächst einmal ist es aber ja schon ein klares Votum, das wir vorher so nicht hatten. Waffenruhe heißt natürlich auch, dass beide Seiten oder alle Seiten, also Hamas, Israel und die Hisbollah, eigentlich die Waffen schweigen lassen müssen. Ich denke, mit ihnen allen wird es schwierig sein, das umzusetzen. Aber diese klare Willensformulierung zum Schutze der Zivilbevölkerung, das halte ich schon mal für wichtig.
Auch die Hamas hat ja signalisiert, dass sie nicht zu einem Waffenstillstand bereit ist, wenn es nicht zu einem Gefangenenaustausch kommt und Israel sich nicht aus Gaza zurückzieht, was ja ziemlich unrealistisch ist. Aber es wird ja verhandelt, zum Beispiel in Katar. Können da Vermittler überhaupt etwas erreichen?
Einige der Geiseln sind ja bereits freigekommen durch diese Verhandlungen und ich fürchte, ohne Verhandlungen wird es auch nicht gelingen, diese Geiseln nach Hause zu bekommen und das muss ja ein hohes Ziel bleiben. Deswegen hatten die USA in den letzten Wochen ja auch gezögert, ob sie bei solch einer Sicherheitsratsresolution mitgehen sollten, weil sie befürchtet hatten, dass diese die Verhandlungen schwächen könnte. Aber jetzt ist offensichtlich ein Weg gefunden, dass beides weitergeführt wird.
Zur Debatte über die Resolution kam ja jetzt noch ein Bericht der UN-Sonderberichterstatterin für die palästinensischen Gebiete, Albanese. Darin sieht sie, Zitat, vernünftige Gründe für einen Völkermord, den Israel im Gazastreifen begehe. Wie gefährlich könnte denn dieser Bericht für die israelische Regierung werden?
Ich denke nicht, dass der Bericht Ihnen gefährlich werden kann. Und es ist ja auch nicht so, dass wenn das so formuliert ist, es dann auch als ein Fakt gilt. Da steht ja auch eine rechtliche Prüfung noch aus. Ich denke aber, dass es schon natürlich schwierig für Israel ist, zu argumentieren, warum es seinen Krieg so führt, wie es ihn führt und eben auch, wie es da rauskommen will, wie es gewährleisten will, dass ein Szenario geschaffen wird, in dem Israels Sicherheit gewährleistet ist, aber auch ein souveräner palästinensischer Staat.
Inmitten dieser Lage war ja Bundesaußenministerin Baerbock erneut in Tel Aviv. Es war ihr sechster Besuch in Israel seit dem Angriff der Hamas vom 7. Oktober. Welche Rolle kann denn Deutschland gerade einnehmen, wo das Verhältnis zwischen Israel und den USA so angespannt ist?
Ich denke, für Deutschland ist es sehr schwierig, in der jetzigen Situation eine konstruktive Rolle zu spielen. Umso anerkennenswerter finde ich, dass die Außenministerin das offensichtlich mit Nachdruck verfolgt. Es ist klar, dass natürlich die USA hier den Ton angeben und auch am wichtigsten für die Unterstützung Israels sind. Da guckt man gar nicht so sehr nach Deutschland. Aber nichtsdestoweniger hat Deutschland in der Vergangenheit ja auch immer eine konstruktive Rolle spielen können. Zuvor immer in Verhandlungen um Geiseln. Und ich denke, dass es hier vielleicht auch auf der humanitären Ebene eine größere Rolle sucht. Zumindest hat die Bundesregierung ja auch immer wieder versichert, die Hilfe für Gaza aufzustocken. Und sie beteiligt sich ja auch an den Lieferungen, die jetzt über die Luftbrücke ausgebracht werden.
Aber noch immer kommen viel zu wenige Hilfslieferungen an. Warum gelingt es hier nach wie vor nicht, eine internationale Lösung zu finden, die die Bevölkerung ausreichend versorgt?
Nur eine Versorgung über den Landweg könnte gewährleisten, dass genügend Hilfe reinkommt. Und hier ist es eben etwas, was weiterhin mit Israel zu verhandeln ist. Israel kontrolliert die Lieferungen, die auf dem Landweg nach Gaza gelangen. Und hier wäre es wirklich wichtig, den Zugang zu verbreitern, deutlich mehr über die Grenzübergänge zu schicken. Das ist bislang nicht gelungen.
Also die Aussichten für eine Waffenruhe oder einen Waffenstillstand sind sehr gering. Was sehen Sie denn als Ideallösung an, wenn es die überhaupt geben kann?
Ich glaube, von einer Lösung sind wir wirklich noch weit entfernt. Aber ich glaube, dass es für alle wirklich eine Erleichterung wäre, wenn es einen Waffenstillstand gäbe. Das wird ermöglichen, überhaupt humanitäre Hilfe auch sinnvoll in Gaza zu verteilen. Denn das ist ja unter Bedingungen eines laufenden Krieges nicht möglich. Es wird aber auch in Israel vielleicht für Entspannung sorgen. Denn nach wie vor kommen ja immer wieder Alarmsignale und Alarmsituationen wegen des Raketenbeschusses. Deswegen denke ich, für alle Seiten wäre es durchaus förderlich, jetzt erstmal eine Waffenruhe tatsächlich zu haben.
Und langfristig, Zwei-Staaten-Lösung, ist das noch realistisch?
Daran halten Europa, hält auch Deutschland weiter fest, weil natürlich klar ist, es ist ja eine Frage von Gerechtigkeit, von einer souveränen Zukunft beider Völker oder beider Bevölkerungen. Und deswegen ist für mich zumindest nicht erkennbar, wie eine gerechte Lösung für alle ansonsten aussehen soll. Letztlich aber ist es etwas, was natürlich nicht in unserer Hand und in unserer Entscheidung liegt, sondern was durch Israel und die Palästinenser entschieden werden muss.
Gerhard Leitner vom SWR sprach mit der Nahost-Expertin Bente Scheller von der Heinrich-Böll-Stiftung. Und jetzt schauen wir auf den russischen Angriffskrieg in der Ukraine. Die russische Armee setzt die ukrainischen Verteidiger an der Front im Osten des Landes weiter unter Druck. Besonders heftige Gefechte meldete der ukrainische Generalstab aus dem Ort Novomichailivka südlich von Donetsk. Insgesamt wurden an der fast 1000 Kilometer langen Frontlinie durch die Ost- und Südukraine 51 Bodengefechte gemeldet. Für Aufsehen sorgte in Kiew ein Wechsel an der Spitze des Nationalen Sicherheitsrates. Präsident Selenskyj entließ den Sekretär des Rates, Oleksiy Danilov, und ersetzte ihn durch den bisherigen Leiter der Auslandsaufklärung, Oleksandr Litwinenko. Nach mehreren Nächten schwerer russischer Luftangriffe begann die vergangene Nacht für die Ukraine vergleichsweise ruhig. Luftalarm herrschte nur in der östlichen Großstadt Kharkiv, die ständig durch Raketenbeschuss aus dem nahegelegenen russischen Gebiet Belgorod bedroht ist. Von dort wurde eine Vielzahl anfliegender ukrainischer Kampfdrohnen gemeldet. Die Angaben sind nicht unabhängig überprüfbar. Das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine mit den wichtigsten Informationen aus unserer Nachrichtenredaktion. Jeden Tag morgens und nachmittags aktuell als Podcast, also gerne abonnieren, zum Beispiel in der ARD Audiothek.